Deutschlandfunk Nova 100.
Folge 170. In der Geschichte, da spielt ein Berg die Hauptrolle. Also nicht irgendein Berg, sondern der Berg. Mount Everest. Und dann lernen wir noch drei Menschen kennen, die sich diesem Berg verschrieben haben. Einmal sind da George Mallory und Andrew Irwin, die beiden, die in den 20er Jahren die ersten auf diesem höchsten Berg der Welt sein wollten. Und dann ist da noch Jochen Hemleb, der ist Jahrzehnte später, also jetzt zum Beispiel, riesiger Fan von den beiden und von ihrer Geschichte.
Mallory war derjenige, der diesen Traum hatte von der Everest-Besteigung und der sich da auch sehr taktisch damit auseinandergesetzt hat, wie er diese Besteigung angehen kann. Und ihm zur Seite stand eben dann Andrew Irwin, definitiv ein abenteuerlustiger Typ, jemand, der wirklich kein Risiko, kein Abenteuer ausgelassen hat und damit sicherlich eine gute Ergänzung auch.
Und als George Mallory und Andrew Irwin dann aufgebrochen sind, war das 1924. Und heutzutage, da ist so eine Everest-Besteigung, naja, man kann eigentlich sagen Kindergeburtstag gegen das, was die in den 20er Jahren dafür meistern mussten. Heute gibt es da eine gewisse Infrastruktur, da gibt es Basislager, da gibt es ausgetretene Pfade. Und allein, um überhaupt zum Berg zu kommen, brauchten Mallory und Irwin damals mehrere Wochen.
Man wusste also gar nicht mal, wie ist der Weg zum Berg überhaupt und dann letztendlich auch, wo führt die beste Route zum Gipfel. Dann kommen natürlich die ganzen logistischen Umstände. Ja. Anreise per Schiff nach Indien, dann mit der Bahn weiter und dann zu Fuß eben die ganze Strecke. Heute ist man mit dem Jeep 6 Tage unterwegs, bis man am Everest ist oder noch kürzer. Damals hat man 6 Wochen zu Fuß gebraucht.
Im Juni 1924 haben die beiden es zumindest so weit geschafft, dass sie zum Gipfel aufsteigen konnten. Am Mittag werden sie nochmal gesehen von einem Kollegen, ein paar hundert Meter vom Gipfel entfernt und dann verschwinden sie. Und dann kommt auch noch ein Schneesturm. Es wird nach ihnen gesucht, sie bleiben verschwunden. Gestorben am Berg, aber nie gefunden. Vieles bleibt unklar und da gibt es ein paar wichtige Fragen. Die wichtigste wahrscheinlich, wann sind die beiden gestorben? Also auf dem Weg hoch zum Gipfel oder auf dem Rückweg? Das sind wichtige Fragen, denn wenn sie auf dem Gipfel waren, dann wären sie die ersten Menschen auf dem höchsten Berg der Welt. Eine spannende Geschichte, also diese Geschichte um die Erstbesteigung. Und genau diese Geschichte und die offenen Fragen, die wir gerade gehört haben, die sind für Jochen Hemleb zu sowas wie einer Lebensaufgabe geworden.
Irgendwann war wirklich mal eine Situation, da konnte ich mein eigenes Bett nicht mehr benutzen, weil ich mein gesamtes Archivmaterial ausgebreitet hatte im Zimmer. Und dann bin ich eben auf den kleinen Flur ausgewichen und habe mich da mit Schlafsack und Isomatte hingelegt, weil ich nicht am Abend alles wieder wegräumen wollte, nur um es dann am nächsten Mittag wieder auszubreiten, wenn ich aus der Uni heimkam. Also da habe ich dann teilweise wirklich länger hinter Fotos und Landkarten vom Everest gesessen als hinter meinen Geologiebüchern.
Jochen Hemleb, der spricht hier über das Jahr 1997. Er studiert damals Geologie in Frankfurt am Main. Jetzt steht für ihn die Diplomarbeit an und dabei will er ein Gebirge in Neuseeland untersuchen. In seinem winzigen Studentenapartment, da sieht es damals auch nach akribischer wissenschaftlicher Arbeit aus. Jochen Hemleb, der wälzt Karten und Bücher. Bloß darauf ist eben kein Berg in Neuseeland zu sehen, sondern fast nur der Mount Everest. Und für diese Diplomarbeit, da hat er dann irgendwann immer weniger Zeit. Stattdessen dreht sich für ihn alles um die Frage, was ist 1924 mit George Mallory und Andrew Irwin passiert? Haben sie es als Erste auf den Gipfel des Mount Everest geschafft? Gut 20 Jahre später sitze ich jetzt mit Jochen Hemleb bei ihm zu Hause an seinem Wohnzimmertisch in Südtirol. Der lebt er mittlerweile. Um uns herum auf dem Boden liegen Bücher und Bauklötze seiner Kinder. Sein Sohn, der ist etwa 6-7 Jahre alt. Und genau so alt ist auch Jochen Hemleb, als er zum ersten Mal die Geschichte von Mallory und Irwin hört. Von seinem Vater nämlich. Der ist selbst begeisterter Bergsteiger. Und wieder ein paar Jahre später, mittlerweile ist Jochen Hemleb 16, da kommt dann ein Buch über diese beiden Bergsteiger raus.
Das ist genau das. Da fing alles an, ja.
Als Jochen Hemleb das sagt, sitzt er mir gegenüber und blättert genau dieses Buch durch. The Mystery of Mallory and Irwin. Das haben seine Eltern ihm 1987 zu Weihnachten geschenkt. Und das ist das erste ausführliche Buch über die Expedition von 1924. Und es fasst diese ganzen offenen Fragen zusammen, die es eben gibt.
Ich habe das wirklich in 3 Tagen verschlungen. Und dann kam es eben zu diesem Moment, ja, es war 26. oder 27. Dezember, kurz nach Weihnachten. Ich saß vormittags in meinem Zimmer, las die letzten Seiten von dem Buch. Und deswegen kann ich diesen Moment, der letztendlich für mein Leben entscheidend geworden ist, auch so genau datieren. Es lief damals im Hessischen Rundfunk eine Sendung, da konnte man sich Musik wünschen. Und es lief da gerade ein Lied. Das war Midnight Blue von Lou Gramm, dem Sänger von Foreigner. Und als dieses Lied lief, der Moment, ich habe das Buch zugemacht, ich habe diese Bilder auch vor meinem inneren Auge gehabt, diese Vorstellung, wie Mallory und Irwin da oben im Nebel verschwinden, unterwegs sind. Und plötzlich hatte ich wirklich dieses innere Bauchgefühl, dieses alles durchdringende Bauchgefühl, diese Geschichte, die führt zu irgendwas in meinem Leben. Diese Geschichte wird mich nicht mehr loslassen. Und das war der Beginn.
Kurz nach diesem Moment fängt Jochen Hemleb dann an, sein privates Everest-Archiv anzulegen. Bücher, Berichte und Fotos. Er versucht einfach alles zu bekommen. Er ist damals 16, lebt in Südhessen und geht noch aufs Gymnasium. Das heißt, der Mount Everest, der ist für ihn damals eigentlich unerreichbar. Aber trotzdem, er will alles über diesen Berg wissen. Dafür sucht er umständlich Adressen raus von Bergsteigern und denen schreibt er dann auf der Schreibmaschine Briefe und fragt nach den Bildern vom Everest oder Informationen zur Expedition von 1924. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie einen Teenager, der ein riesiger Fan von einer Band ist, von einem Fußballclub und da unfassbar viel Zeit reinsteckt. Aber anders als bei vielen hört bei Jochen Hemleb diese Begeisterung nicht irgendwann wieder auf.
Also ich weiß noch, wie ich dann so nach meinem Abitur Führerschein machen wollte und mal so einen kleinen Betrag von einer Oma oder so zugesteckt bekommen habe. Und gedacht habe, nö, von dem zahle ich jetzt erstmal nicht wieder eine Fahrstunde oder so. Jetzt kaufe ich mir erstmal die Bücher von 1924.
Ja, da merkt man schon, Jochen Hemleb, der interessiert sich für ganz andere Dinge als viele andere in seiner Klasse mit Mallory und Irwin. Da können die anderen wahrscheinlich eher wenig anfangen. Und auch deswegen ist er eher ein Einzelgänger. Manche Mitschüler, die mobben ihn sogar. Aber Jochen Hemleb scheint es eher wenig auszumachen. Er lächelt sogar, als er mir das erzählt und das irritiert mich so ein bisschen. Es wirkt fast so, als hätte er sich sogar wohlgefühlt in dieser Freak-Schublade, in die ihn die meisten da wohl schnell reingesteckt haben. Mit seinem Vater ist er damals viel in den Alpen unterwegs, in einem Alter, wo ich dringend nach meiner ersten Freundin gesucht habe. Da hat Jochen Hemleb schon den ersten 4000er in den Alpen bestiegen. Und diese ganze Sache, diese Leidenschaft für Berge, für die Geschichte von Mallory und Irwin, die hilft ihm damals auch bei einer anderen Sache, denn seine Mutter, die ist krank.
Depressionen, ob als Selbstbetroffener oder als Angehöriger, können ein Leben unheimlich ausbremsen. Und in so einer Zeit dann wirklich etwas daneben zu haben, was einem so immer wieder so dieses Lichtsignal gibt, hey, hier gibt's noch was, hallo, ja, Das war teilweise unheimlich wichtig und dass das diese Funktion, diese Mallory-Geschichte übernommen hat und in gewisser Weise bis heute tut, die Everest-Geschichte, das hat eine große Bedeutung für mich und ist eigentlich ein wunderschönes Heilmittel.
Mit diesem Antrieb, da vertieft sich Jochen Hemleb dann immer stärker in diese Geschichte von Mallory und Irwin. Haben es die beiden vor ihrem Tod bis auf den Gipfel geschafft? Das will er wissen. Ja, man kann fast sagen, er verschreibt sich dieser Geschichte, aber gleichzeitig muss er eben ganz normal zur Schule gehen und den Alltag bestehen.
Der Wunsch, wirklich mein eigenes Ding zu machen, der war irgendwie immer größer und es war aber auch immer ein schmaler Grat, einerseits in eine gewisse Alltagsstruktur drin zu bleiben, nicht zum kompletten Aussteiger zu werden, also bis zu einem gewissen Grad die Regeln mitzuspielen, um eben einfach auch den klassischen Alltagsweg mit Abitur Ausbildung und so weiter gehen zu können und trotzdem aber so dieses Individuelle zu wahren.
Da gibt es also zwei Leben, zwischen denen sich Jochen Hemleb da bewegt. Das eine ist der normale Alltag im System, Schule, Zivildienst, Studium und so weiter. Und der andere, das sind die Berge, das ist seine Leidenschaft für die Geschichte von Mallory und Irvin. Ja, er nennt das sein Parallelleben, aber dieses doppelte Leben, das hat auch Nachteile. Er hat immer mal wieder Freundinnen, aber mit längeren Beziehungen, das ist so ein bisschen schwierig. Er vertieft sich aber immer weiter in diese Geschichte und teilweise geht es nur noch darum bei ihm. Nach und nach kapiert er dann, wie die Expedition zum Gipfel 1924 abgelaufen sein könnte. Und dabei ist dieses Bauchgefühl, das er hatte, als er 1987 dieses Buch gelesen hat, dieses tiefe Bauchgefühl, das ist immer noch da.
Ich hatte keine Ahnung, was diese Geschichte mit meinem Leben machen würde. Ich hatte nur das ganz tiefe Gefühl, dass sie definitiv etwas mit meinem Leben machen würde. Ich möchte wissen, was ist dort oben passiert. Weil dieses Entlocken von Rätseln aus der Vergangenheit, das geht wieder so auf diese Urmotivation zurück. Wissen erweitern. Vielleicht sogar auch über eine Grenze zu schauen, die man im Allgemeinen ja für unüberwindlich hält, nämlich was ist jenseits des Todes? Die beiden sind gestorben. Was können sie uns immer noch erzählen? Und das ist sowas, das, wenn ich Ihnen das jetzt sage, da läuft es mir richtig ein bisschen den Rücken runter und mir stellen sich hier die Haare auf.
Und wie intensiv Jochen Hemleb diese Geschichte bis heute bewegt, das sehe ich in dem Moment auch. Er hat eine kurze Hose an und auf seinem Bein, da ist in dem Moment tatsächlich eine Gänsehaut. 1997, da kommt dann ein Punkt, da hat Jochen Hemleb so gut wie alles zusammengetragen zur Expedition von 1924. Aber so ein eindeutiger Beweis dafür, was mit den beiden geschehen ist, der fehlt eben. Und da hoffen Jochen Hemleb und viele andere eben auf die kleine Kamera, die Mallory und Irvin dabei hatten. Experten sagen, durch die große Kälte könnte der Film noch gut erhalten sein und wenn man auf dieser Kamera, auf dem Film, dann ein Bild findet, das die beiden am Gipfel zeigt, ja, dann wäre natürlich das Rätsel gelöst.
Es gab einfach einen gewissen Wissensstand, der auch einen gewissen Stillstand bedeutete. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie kann man wirklich neue Schritte gehen?
Und da hat Jochen Hemleb noch eine Idee. 1975, da hat ein chinesischer Bergsteiger hoch oben am Mount Everest eine Leiche gefunden und er hat hinterher von einem alten englischen Toten gesprochen, den er ungefähr so 20 Minuten von Lager 6 entfernt gefunden hat. Das ist eines der höchsten Lager auf dem Weg zum Gipfel, wo die Kletterer nochmal übernachten. Und bei diesem Toten, da könnte es sich natürlich um Mallory oder Irvin handeln. Aber Jochen Hemleb, der hat jetzt ein Problem. Er kann den Chinesen nicht einfach nochmal fragen. Sag mal, wo war denn das genau? Denn dieser Chinese, der ist einen Tag, nachdem er von seinem Fund berichtet hat, bei einem Lawinenabgang gestorben. Und seitdem hat auch nie wieder ein anderer Bergsteiger von so einer Leiche, von so einem alten englischen Toten berichtet. Aber Jochen Hemleb, der macht da eine Entdeckung. Er vergleicht nämlich am Schreibtisch zu Hause verschiedene Fotos, die von diesem Lager 6 gemacht wurden. Und darunter ist auch ein Foto, das während der Expedition gemacht wurde, wo dieser chinesische Bergsteiger dabei war.
Ich habe auf einmal gemerkt, Moment mal, diese ganzen Fotos sehen ja gar nicht einheitlich aus. Die Perspektive auf den Gipfel, auf den Grat im Hintergrund von dem Lager, die war zwischen den Fotos immer eine andere. Nicht immer gleich. Und da wusste ich in dem Moment, es gibt kein einheitliches Lager 6 dort oben. Die Zelte, die stehen mal da, mal dort.
Und dann hat Jochen Hemleb eine Idee. Dabei hilft ihm was, was er aus dem Geologiestudium kennt. Er sucht auf den Fotos die immer gleichen Punkte, den Gipfel zum Beispiel oder markante Schneefelder. Und diese Punkte verbindet er dann, diese Sichtlinien, die sich da ergeben. Und so findet er dann raus, wo das jeweilige Foto aufgenommen wurde. Also er weiß dann auch, wo das Lager gestanden hat, von dem 1975 aus der Chinese diese Leiche gefunden hat. Er zeigt mir das dann auf einer Karte.
Ich hatte es etwa in diesem Bereich geortet. Am Rand von diesem Schneefeld auf dieser Felsrippe auf etwa 8200 Meter. Ich konnte sagen, das Lager, von dem der Chinese losgegangen ist, liegt an einem anderen Ort als die üblichen Lager 6, was eben auch erklärte, warum bislang niemand mehr in dieser Gegend war. um den Toten zu suchen oder zu finden. Und das war dann der Punkt, an dem ich gesagt habe, so, jetzt müsste man eigentlich mal an Bergsteiger herantreten und sagen, ich habe hier einen Ansatz, wo man suchen müsste.
Als Jochen Hemleb an diesem Punkt ist, es ist so Mitte 1998, da ist er 26 und er steckt ja eigentlich mitten in seiner Diplomarbeit über das neuseeländische Gebirge fest. Aber dann dieser Durchbruch. Eher zufällig bekommt Jochen Hemleb in dieser Zeit auch Kontakt zu amerikanischen Bergsteigern. Die Amerikaner, die wollen das Rätsel um Mallory und Irvin wirklich lösen. Als er mir von dieser Zeit erzählt, da setzt er sich so intuitiv aufrecht hin, als will er allen Leuten erklären, die gesagt haben, hey, zum Everest, da wirst du doch nie fahren. Euch zeige ich's jetzt.
Ich war damals in einer Lebenssituation, wo ich einen Wechsel auch gewollt habe. Und das war auch eine Motivation, dieses Wagnis der Expedition einzugehen. Also es gab da wirklich Momente, an die ich mir sehr deutlich erinnere, wo ich im Institut saß, in die Runde geschaut habe und gedacht habe, was soll ich hier? Mein Weg geht woanders hin. Und war auch privat in der Situation. Ich war damals Single und habe mir einen Lebenspartner natürlich auch gewünscht und hatte irgendwie unterschwellig sehr, sehr viel in diese Expedition reingelegt und habe gesagt, diese Expedition hat eigentlich für mich jetzt das Potenzial, mein Leben auf den Kopf zu stellen.
Und er setzt dann 1999 alles auf die eine Karte. Er legt seine Diplomarbeit auf Eis und er plündert sein Konto, um die Ausrüstung für die Expedition kaufen zu können, Jacken, Schuhe und so weiter. Und dabei wird er von vielen wieder als ja, Freak vielleicht abgestempelt. Viele Kommilitonen und Dozenten, die können nicht wirklich fassen, was er da tut. Trotzdem, er zieht es einfach durch.
Ich bin nach Kathmandu gekommen und bin zum ersten Mal auf das Team getroffen. Ja, und es gab ein paar Leute, die waren sehr offenherzig. Und es gab aber auch durchaus welche, die einen ein bisschen skeptisch betrachtet haben. So, was ist dieser Student hier wirklich? Und ich hatte auch das Gefühl, unter einem gewissen Druck zu stehen, mich jetzt beweisen zu müssen.
Das kann man schon noch verstehen. Jochen Hemleb ist gerade mal 27. Er ist am Berg kein Anfänger. Er hat in der Zwischenzeit schon den Mont Blanc bestiegen, war auf dem Kilimandscharo. Aber um ihn herum, da stehen jetzt richtige Bergsteiger-Cracks, die meisten aus den USA. Einer davon ist Jake Norton, der ist selbst in etwa so alt wie Jochen Hemleb damals und vielleicht versteht er ihn deswegen ganz gut. Jake Norton erinnert sich noch dran an dieses erste Treffen und vor allem an diese übergroßen Egos der Bergsteiger.
The climbing community, to my liking, has far more ego involved in it than it should. And there was a lot of people looking at him like, hey, he's young, you know, he had climbed but wasn't a climber per se, and so I think there was a lot of challenge on that front.
Ja, Jochen Hemleb, der muss jetzt wirklich beweisen, was er kann, und die Expedition, die will ja mit seiner Hilfe Mallory oder Irvin finden und vielleicht sogar die Kamera. Dazu kommt, bislang kennt er selbst das Suchgebiet am Everest ja nur von Landkarten und Fotos.
Das war dann wirklich auch ein großartiger Moment, den Everest zum ersten Mal selber zu sehen. Es war eben nicht nur der Anblick vom Everest, es war einfach dieses Bild, hey, ich bin tatsächlich hier, Träume können wahr werden. Ja.
Kurz danach entscheidet sich Jochen Hemleb dann, er wird im Basislager auf rund 5000 Metern Höhe bleiben, er wird nicht mit hochsteigen ins Suchgebiet, er hat das Gefühl, dass er von weiter unten eine bessere Übersicht hat und durch ein Teleskop und mit dem Funkgerät das Suchteam besser unterstützen kann. Denn anders als bei Mallory und Irvin ist sein Ziel ja nicht, den Gipfel zu besteigen, sondern er will einfach das Rätsel um die beiden verschollenen Bergsteiger lösen. Am 1. Mai 1999 sind dann alle Vorbereitungen abgeschlossen. Ganz früh morgens machen sich die fünf Bergsteiger aus dem Suchteam auf den Weg. Sie sind in über 8000 Metern Höhe am Mount Everest unterwegs. Eigentlich will sich das Team heute nur erstmal umsehen und so langsam ins Suchgebiet vortasten. Und Jochen Hemleb, der sitzt rund 20 Kilometer entfernt im Basislager und er beobachtet alles mit dem Teleskop. Und die Sicht, die ist ziemlich gut, weil an diesem Morgen, da ist keine Wolke am Himmel.
Es war ein zutiefst befriedigendes Gefühl, die fünf da oben zu sehen, wie sie da unterwegs waren. Weil bis zu diesem Zeitpunkt war wirklich noch nie ein Team so definiert da oben auf eine Suche gegangen. jetzt wird es ernst. Das war ein ganz, ganz spezieller Moment auch.
Die Bergsteiger, die müssen jetzt extrem vorsichtig sein, weil in der dünnen Luft, da ist jeder Schritt schon anstrengend, aber dazu kommt, dass das Gelände ziemlich steil ist, voller Geröll. Ein Fehltritt, der könnte einen Sturz über mehrere tausend Meter in die Tiefe bedeuten. Sie machen sich jetzt konzentriert auf die Suche nach einem Leichnam oder anderen Spuren. Und Jochen Hemlib, der ist über Funk immer mit dem Team verbunden.
Wir hatten eben vereinbart, wenn Mallory oder Irwin gefunden werden sollte, dann dies nicht als direkte Nachricht durchzukommunizieren, sondern kodiert. Weil es gab auch sicherlich welche, die, als sie wussten, wir sind jetzt am Berg, uns am liebsten zuvorgekommen wären. Und natürlich haben auch Leute unsere Funkgespräche mit abgehört. Und da haben wir gesagt, da überlegen wir uns am besten ein Codewort. Und da haben wir eben vereinbart, wenn Boulder Felsblock genannt wird, dann heißt es, sie haben eine Leiche, Mallory oder Irwin. Und wenn dann noch ein Gorak erwähnt wird, ein Himalaya-Rabe, dann haben sie die Kamera.
Er schaut durchs Teleskop und versucht irgendwie zu erkennen, was da hoch oben am Everest passiert. Und dann, kurz vor Mittag, bekommt wieder ein Funkspruch.
Wie dann um 11.30 Uhr Konrad Enker über Funk kam und diesen kryptischen Satz äußerte, das letzte Mal, als ich versucht habe, einen Felsblock mit Nagelschuhen zu besteigen, bin ich dabei runtergefallen. The last time I climbed a boulder problem in hot-nailed boots, I fell off. Hat keine wirklich in dem Moment realisiert, was er hier sagen will. Ich weiß, wir haben das gehört im Basislager, verstanden, Konrad, danke für die Info. Ja, und ich erinnere mich noch dran, wir saßen da. Moment mal, der hat doch gerade eben Boulder gesagt, oder? Hallo? Leute, heißt es jetzt möglicherweise, die haben den?
Durch das Teleskop sieht Jochen Hemlib jetzt, dass sich alle Bergsteiger an einer Stelle treffen und fast 2 Stunden lang nicht wegbewegen. Aber viel mehr kann er nicht erkennen, er ist einfach zu weit weg. Aber er ahnt, da muss irgendwas passiert sein. Spät am Abend, da kann er dann endlich mit dem Team über Funk sprechen. Und ganz am Ende, da hört er dann noch diese Botschaft.
Jochen, du wirst jetzt ein glücklicher Mensch sein. Jochen, you will be a happy man. Und wie der Satz fiel, da wusste ich, das ist es. Ich bin aufgestanden vom Tisch, raus aus dem Zelt und bin wirklich auf die Knie Richtung Berg und ja!
Aber Jochen Hemlib, der weiß ja immer noch nicht, was da hoch oben am Everest wirklich passiert ist. Erst 2 Tage später, da kommt das Suchteam zurück ins Basislager und da erfährt er es. Die 5 haben tatsächlich die Leiche von George Mallory gefunden, 75 Jahre nachdem er gestorben ist. Der Leichnam, der ist sehr gut erhalten, durch die Kälte ist er quasi mumifiziert, das sieht Jochen Hemlib auf Fotos und Videos, die ihm gezeigt werden. Und bevor die Bergsteiger George Mallory unter Steinplatten begraben, da haben sie die Leiche noch vorsichtig durchsucht. Denn es geht ja um die Frage, gibt es irgendwelche Beweise dafür, dass Mallory und Irwin 1924 den Gipfel des Everest erreicht haben?
Sie haben geradewegs raus gesagt, wir haben keine Kamera gefunden. Wir haben in allen Taschen gesucht und so, wir haben keine Kamera, keinen Film oder so bei ihm gefunden. Also ist es so.
Trotzdem, dass man George Mallory überhaupt gefunden hat, diesen legendären Bergsteiger, das ist 1999 eine Riesensache. Medien weltweit berichten darüber. Und das wäre ohne Jochen Hemlib eben so nicht möglich gewesen, sagt Jake Norton, einer von den Bergsteigern, die Mallory mit entdeckt haben.
Jochen brought so much knowledge and understanding to the team and so much passion around it. And then Jochen's intimate knowledge of the Upper Mountain, of their story, of all the details and all his research. So yeah, I really believe that without him, it wouldn't have happened the way it did.
Also ohne Jochen Hemleps Wissen, da hätten Jake Norton und seine Kollegen den toten Mallory wohl nicht gefunden. Und das, obwohl Jochen Hemlep vor der Expedition ja ein Geologiestudent ist, der keine Lust mehr auf die Uni hat, seine Diplomarbeit unterbricht und alles auf diese Expedition setzt und noch nie am Everest war.
Letztendlich kann ich sagen, die ganzen Erwartungen, die ich hatte an diese Expedition, die haben sie erfüllt. Es ging nur nicht in einem Schlag. Und wenn ich jetzt auf die 18 Jahre zurückschaue, ich bereue kein einziges Jahr seitdem, was in irgendeiner Weise von diesem Ereignis mitinitiiert wurde. Es gibt mir dieser 1. Mai 1999 bis heute ein extremes Gefühl von Ganzheitlichkeit.
Nach der Expedition, da ändert sich Jochen Hemleps Leben komplett. Das, was vorher sein Parallelleben war, das wird jetzt endgültig sein Lebensinhalt. Sein Studium lässt er erstmal links liegen und stattdessen schreibt er ein Buch über diese Suchexpedition. Seine Diplomarbeit, die gibt er mit einigen Jahren Verspätung dann schon noch ab, aber nach und nach, da wird er ein gefragter Alpinhistoriker. Er schreibt Bücher und dreht Dokumentarfilme. Bloß dieses Rätsel um Mallory und Irwin, das ja alles ausgelöst hat, das bleibt bis heute ungelöst.
Obwohl dieser Fund ein absolutes Highlight war und meinem Leben eine ganz andere Richtung gegeben hat, tatsächlich besteht das Mysterium weiter.
2001, da meldet sich eine Studentin bei Jochen Hemleb. Sie hat begeistert sein Buch über die Suchexpedition und den Fund von Mallory gelesen. Sie fragt ihn jetzt, ob er ihr einige Fragen zur Kleidung der Bergsteiger in den 1920er Jahren beantworten kann. Sie möchte eine ähnliche Kollektion entwerfen. Klar kann Jochen Hemleb ihr helfen. Er hat ja die Proben von Mallorys Kleidung intensiv untersucht. Ja, und mittlerweile haben die beiden zwei Kinder. Und Jochen Hemleps zwei Leben, die haben zusammengefunden.
Deutschlandfunk Nova 100.